SRF 1. Regional Diagonal.
Das Magazin geht heute Speeddaten auf Schaffhausen, fragt nachher, warum dass es in der Ostschweiz Beidiebe gibt und besucht einen Erfinder im Baselbiet, der unseren Alltag revolutioniert hat. Mein Name ist Roman Portmann. Speeddating. Da geht es darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Leute zu treffen und unter denen sein Trauma oder seine Traumfrau zu finden. Ein Speeddating von der besonderen Art hat es diese Woche zu Schaffhausen gegeben. Da ist es nicht um die Liebe gegangen, sondern um einen neuen Job. Michael Hiller.
12 Tische in einer Fabrikhalle, an jedem ein Personalchef von einem grossen Unternehmen und 40 Männer und Frauen, die ihr Glück suchen. Nicht Liebesglück, eine Stelle. Tönt es aber ganz ähnlich wie bei der romantischen Variante des Speeddating.
Es ist eine leichte Nervosität da, klar. Man weiss nicht so genau, was kommt auf einem zu. Aber ja, ich freue mich eigentlich drauf.
Ja, freudig gespannt und ja, ich schaue einfach mal, was da kommt.
Es ist etwas ganz Neues, ich habe noch nie so etwas gemacht. Wenn man die eine Seite ein bisschen aufregt, auf die andere Seite freue ich mich auch, dass ich die Erfahrung machen darf und mal schauen, was dann rauskommt.
Nervös, gespannt, aufgeregt, Vorfreude. Genau 5 Minuten Zeit.
Man hat gemeint, man müsse sich vorbereiten, 5 Minuten das Gespräch führen, aber nach 10 Sekunden ergibt sich ein Dialog, ganz ein konstruktiver und aufbauender Dialog.
Ganz etwas anderes als eine Stellenbewerbung schreiben.
Ich muss mir persönlich vorstellen bei internationalen Firmen, wo man einen Eindruck hinterlassen kann, der auf dem Papier natürlich nicht möglich ist.
Beeindrucken, schauen, ob die Chemie stimmt, fast so wie bei der klassischen Partnersuche. Tief in die Augen schauen, prüfen, ob man nur nervös ist oder ob sich echt schon die Schmetterlinge im Bauch meldet, die feuchten Hände unter dem Tisch verstecken, wenn man nicht weiss, wohin damit, überlegen, was sagen, weil man hat an jedem Tisch genau eine Chance und nach 5 Minuten ist Schluss. Oder auch nicht.
Wenn ich schon gehört, dass jemand schon das Jobangebot hat, das ist natürlich sensationell, also von dem her läuft es perfekt.
Der Vivian Biner vom Schaffhauser Arbeitsamt hat die ganze Geschichte angerissen. Er hat die Idee von dem Job-Speed-Dating, was zum Beispiel in Deutschland auch gibt, auf Schaffhausen geholt. In mindestens einem Fall hat es also gefunkt. Und auch die, die auf der anderen Seite vom Tisch auf die grosse Liebe, respektive die perfekte Bewerbung wartet, Personalchef, sind ganz begeistert.
Sonst ist es ja eigentlich schon so, dass man die Bewerbung überkommt auf den Tisch und dann tut man aufgrund der Fakten entscheiden. Und jetzt hat man die Person vis-à-vis. Man kommt schon sehr einen tiefen Einblick über, auch in diesen 5 Minuten, muss ich schon sagen. Ja.
Ähnlich wie der Unterschied zwischen dem Kontaktinserat und einem persönlichen Treffen. Die Kandidatin, die dem Speeddating ihr berufliches Glück sucht, bringt es auf den Punkt.
Oftmals sind es ja wirklich die ersten Momente, die einem irgendwo noch immer anbringen. Es ist nicht zu lang, es ist nicht zu kurz. Man hat sich einmal gesehen. Ich finde das sehr gut.
Sehr gut finden das Job-Speed-Dating auch die Organisatoren. Sie sagen, dass es das wieder einmal gibt. Wenn es so tönt, dann ist ein Bein unterwegs. Wenn es nicht so tönt, dann kann es wie an diesem Wochenende zum Beispiel am Wetter liegen. Es kann aber auch daran liegen, dass das Bein gestohlen worden ist. Diese Woche ist nämlich in der Ostschweiz ausgekommen, es werden immer häufiger ganze Beinvölker gestohlen. Jetzt rüsten Teil Imker auf, unter anderem mit GPS-Sender. Der Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher hat sich mit solchen Bein-Diebstählen befasst. Sascha Zürcher, wieso werden eigentlich Beine gestohlen?
Tja, da gibt's mehrere Gründe. Einerseits gibt's seit dem bekannten Kinodoc-Film «More than Honey» von Marco Simhoff einen Imkerboom in der Schweiz. Also immer mehr Leute wollen Imker werden. Das heisst aber auch, es braucht immer mehr Bienen. Außerdem ist der letzte Winter sehr hart gewesen und viele Bienenvölker sind gestorben und dann scheint die Verlockung gross zu sein, so mal kurz ein Bienenvolk zu klauen.
Gibt's denn da Zahlen? Wie häufig passiert das?
Gesicherte Zahlen, da gibt's keine. Die Imker, die reden ungern drüber. Kein Wunder. Es wirft ja nicht unbedingt das beste Licht auf die Szene. Imker, die Imker beklauen. Das gehört dem Verband nicht gern. Und doch passiert's eben immer wieder. Das haben mir verschiedene Betroffene erzählt in der Ostschweiz. Öffentlich Stellung genommen, aber gar ein Interview geben am Radio hat dann gleich niemand wollen.
Jetzt hat man eben gehört, dass Imker aufrüsten, zum Beispiel mit GPS-Sender an den Beinstöcken. Wie funktioniert das denn?
Ja, das ist einer im Toggenburgen-Imker, der hat seine Bienenkästen mit eben GPS-Sender ausgerüstet. Das heisst, wenn jetzt irgendjemand, den Unbefugten, den Dritten, die Kästen auch nur 50 cm verschiebt, dann gibt es sofort Alarm. Außerdem hat er Kameras mit Bewegungsmelder aufgestellt. Andere Imker sind auch auf der Hut. Auch die schauen, sie sind aber nicht ganz so Hightech-mässig unterwegs. Die sichern ihre Bienenhäuschen zum Beispiel mit elektrischen Drähten.
Das tönt sehr aufwendig. Lohnt sich das? Wie gross ist denn der Schaden, wenn so ein Bienenvolk geklaut wird?
Das ist, glaube ich, nicht unbedingt das Geld, das da im Vordergrund ist. Also ein Bienenvolk, das ist mehrere hundert Franken wert, das schon. Aber es sei nicht der finanzielle Schaden, der der Imker weh macht. Es ist mehr der Aufwand fürs Züchten, eben, wo einem möge, wenn ein ganzes Bienenvolk über Nacht wegkäme, haben mir viele Imker auf Anfrage gesagt.
Genau 20 Jahre ist es her, dass der FC Aarau das letzte Mal Meister geworden ist. Nach drei langen Jahren in der Challenge League kommen jetzt die sogenannten Unabsteigbaren wieder zurück in die Super League. Die Aarauer feiern das mit einem grossen Fest. Zum Feiern ist aber nicht allen zumut. Jetzt, nach dem Aufstieg, ziehen die Alben wieder mehr Fans vom Bahnhof mitten durch ein ruhiges Wohnquartier zum Stadion Brückli-Feld. Die Anwohner haben wegen dem gemischte Gefühle.
Es ist wahrscheinlich ein bisschen beides. Als wir vor manchem Jahr unser Haus haben können kaufen, hat uns der Vorabsitzer gesagt, er wünsche sich nur etwas für uns, dass der FC Aarau absteigt. Jetzt steigt er wieder auf. Und natürlich ist die Gefahr da, dass randalierende Fans hat. Also mehr Angst habe ich eigentlich vor der Sauerei. Wir haben immer im Garten Bierflaschen und alle möglichen Krümpel. Aber ich freue mich natürlich auch, das schon doch.
Freude überwiegt. Und ich glaube, wer weiss, was auf einem zukommt. Ich glaube, das kommt man in den Griff.
Wir hoffen natürlich schon, dass die Leute ein bisschen anständig bleiben und die Polizei auch ein bisschen dazu schaut, dass es nicht überall nur Scherben am Boden hat.
Es ist ein bisschen zwiespältig, es ist beides. Einerseits ist es schön und toll, dass wir draufsteigen und andererseits spürt man es natürlich schon mehr.
Die Freude überwiegt ganz klar. Das ist ja wunderbar, dass man jetzt gerade nach drei Jahren wieder den Aufstieg geschafft hat. Man war schon 20 Jahre oben gewesen. Aarau sind die Unabsteigbaren. Das soll auch weiterhin in Zukunft so sein. Und wenn es halt noch mehr Begleiterscheinungen gibt, das gehört dazu heute. Aber ich glaube, man ist gewappnet auf das.
Stimmen aus dem Wohnquartier, wo z'mitz zwischen Bahnhof Aarau und dem Stadion Brückli-Feld liegt. Regional Diagonals Magazin. Wir gehen in Kanton Uri. Hier sind die Jungsozialisten in einer Krise. Diese Woche haben sie mitgeteilt, dass sie ihre Partei quasi auf Standby-Modus runterfahren. Noch vor einem Jahr, bei den kantonalen Wahlen, ist die JUSO gerade mit drei Leuten ins Parlament eingezogen. Und jetzt geht im Kanton Uri gleich die grosse Gotthard-Verkehrsdiskussion los, die doch eigentlich gerade die jungen Linken mobilisieren sollte. Warum passiert das nicht? Die Miriam Eisner hat die Präsidentin der Urner JUSO getroffen, die 23-jährige Nina Mettler.
Nina Mettler, die JUSO Uri, hat diese Woche angekündigt, dass sie den Betrieb auf Standby runterfährt. Sind die jungen Linken im Kanton Uri derart in der Krise?
Ja, das heisst es ein bisschen weit sicher auch. Schwierig ist, Leute zu finden, die die Zeit und die Motivation haben, im Vorstand zu arbeiten, weil wir das Problem jetzt einfach haben, dass relativ viele Leute einfach halt auswärts studieren oder auswärts arbeiten, weil halt manchmal das Angebot hier im Kanton Uri nicht so attraktiv ist vom Jobangebot her. Und das verunmöglicht es für die Gewissen halt, sich in die JUSO Uri zu engagieren.
Die Jungen sind ja in der Urner Politik eigentlich sehr präsent bei allen Parteien. Ist es denn schwieriger im Kanton Uri, sich als Linke zu engagieren oder eben auch zu exponieren, als wenn man eben auf der bürgerlichen Seite kämpft?
Es ist nicht immer einfach. Es ist halt einfach schon so, dass der Kanton Uri eher konservativ ist, eher bürgerlich ist. Aber schlussendlich exponiert man sich so oder so und wird angegriffen von links oder rechts. Ob es effektiv viel besser aussieht in den anderen Jungpartien, mag ich manchmal zu bezweifeln.
Vor zwei Jahren bereits haben die Grünen im Kanton Uri ihren Betrieb einmal auf Standby gefahren. Jetzt also die JUSO, das zu einem Moment, wo im Kanton Uri über Themen Gotthard, Verlagerungspolitik, Verkehrspolitik diskutiert wird, sind das nicht Themen, die eigentlich das Umgekehrte auslösen müssten, dass nämlich die jungen Linken und Grünen an die Säcke gehen?
Ja, das können wir eigentlich so meinen. Aber wenn andere Leute sich nicht dafür engagieren, dann können wir wie nicht als einzelne Personen das ganze Boot reissen.
Nina Mädler, Sie selber sind vor 3 Jahren in die JUSO eingetreten, sind vor 1 Jahr Präsidentin geworden. Jetzt müssen Sie mitteilen, dass der Betrieb runtergefahren wird. Ist das nicht frustrierend?
Klar hätte ich für meine Amtszeit mir etwas viel, viel Schöneres vorstellen können. Eher das Gegenteil, aber für mich persönlich heisst das einfach, dass ich nicht mehr Präsidentin von der JUSO Uri bin, werde aber politisch weiterhin präsent sein. Ich bin wieder in die Geschäftsleitung von der SP gewählt worden. Ich bin in der Gleichstellungskommission. Ich sehe halt die Hoffnung wirklich immer noch darin, dass die viele Junge sehen, der JUSO geht es eigentlich gar nicht so gut, wie wir viel gemeint haben. Und dass vielleicht dadurch die Leute auch sehen, dass es halt einfach nicht so einfach ist. Und dass sie sich vielleicht mehr für die Frage engagieren.
Hofft Thurner Jungsozialistin Nina Mettler. Die Anzeige von eurem Autoradio, wo jetzt vielleicht gerade läuft, euer iPhone, der Computerbildschirm, der Fernseher, die Digitalkamera, die Leuchtuhr am Backofen, alles das gäbe es nicht ohne den Martin Schatt. Der Baselbieter Physiker ist der Erfinder von der LCD-Technologie. Die Technologie, die es eben für all die aufgezählten Sachen braucht. Diese Woche hat er in Amsterdam den Europäischen Erfinderpreis bekommen für sein Lebenswerk. Der Gaudenz Wacker hat Martin Schad daheim in Zeltisberg besucht.
Nein, bei Martin Schad in der Stube steht eben gerade nicht ein riesiger Flachbildschirm. Aber ein selber gebauter Verstärker, der der 74-jährige Physiker und Musikfan mit Platten hört. In einer glasklaren Qualität, die einem schier umblost. In der Radiotechnik liegen auch die Forscherwurzeln vom Baselbieter LCD-Erfinder. Schon als Bub hat er Verstärker konstruiert, erzählt er. Zusammen mit einem Freund draussen im Grünen. Das Ziel, lauter sein als alle anderen.
Ich habe dann das Negerbegräbnis von Louis Armstrong gespielt, auf dem Plattenspieler, und über den Verstärker den Lautsprecher in den Garten gestellt. Und der Freund ist mit dem Velo davor gefahren und hat dann müssen sagen, wie weit er das noch gehört. Das hat man damals können machen. Und er ist, ich weiss nicht, ein paar hundert Meter weit gekommen, hat es immer noch gehört. Also
Jahre später, 1970, gelingt Martin Schad in einem Labor von der Roche zu Basel die bahnbrechende Erfindung, die er mit Flüssigkristall forscht und den Grundstein für die LCD-Technologie legt. Der Flachbildschirm hat mittlerweile seinen fulminanten Siegeszug feiern können. 120 Milliarden Dollar haben Menschen weltweit allein letztes Jahr für LCD-Geräte ausgegeben. Geld, das der Erfinder allerdings nicht davon sieht. Er lebt verhältnismässig bescheiden. Nicht in einer Villa am See, sondern in einem Haus im oberen Baselbiet.
Ich glaube, eine Villa liebt man nicht und ich könnte mir das auch nicht leisten. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die 120 Milliarden Dollar, die im letzten Jahr umgesetzt worden sind, dass das einfach mein Verdienst ist. Also, das ist viel komplizierter.
Wenn der Martin Schad über Flüssigkristall redet, dann leuchten ihm nicht Dollarzeichen in den Augen, dann flackert das Feuer von der Begeisterung. Immer noch reist der 74-Jährige um die ganze Welt und hält Vorträge. Nur wenn er schaut, wie seine Erfindung heute unser Leben dominiert, Flachbildschirme überall, Leute, die die Finger nicht mehr vom iPhone kriegen, dann kommt Martin Schad auch ins Grübeln.
Das ist mir durchaus geschmuch. Also ich finde das keine gute Entwicklung. Also ich selber schaue sehr selten Fernsehen und ich habe kein iPhone. Ich habe ein ganz altes Nokia-Telefon, wo man wirklich nur mehr telefonieren kann, um genau dieser Versuchung zu entgehen. Also mit uns, die Leute sollen persönlich miteinander reden und nicht über Wireless oder weiss ich was. Aber das hat ja nichts mit Technik zu tun.
Seine Technik ermögliche all das nur. Was die Menschheit damit anstellt, sei eine andere Sache. Sagt's und widmet sich wieder seinem Super-High-End-Verstärker.
Auch ihr dreht hoffentlich wieder voll auf beim nächsten Regional Diagonal. Verantwortlich für diese Sendung und am Mikrofon Roman Portmann.
Regional Diagonal.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.